Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein.
Ja, hallo und da sind wir wieder zurück mit einer letzten, vorletzten Folge zum Thema ADHS verstehen erstmal. Und zwar geht es heute um Süchte und ADHS. Ein interessantes, ein großer, wichtiger Punkt. So, Süchte sind Betäubungsmittel und trennen uns von Qualen. Das ist der Job. Umgeben uns sozusagen in den wandelnden Schlummer hin. So nennt der Dr. Gabor Mate das. Ja, viele Menschen mit Süchten, und das ist egal, ob das Verhalten ist oder Substanzen, denn auch ein Verhalten kann eine Sucht sein, haben ADHS, ob sie es wissen oder nicht. Ganz, ganz viele Menschen da draußen haben ein Thema mit Sucht. Da so ist auch sowas drin wie Verhalten wie Glücksspiel oder meinetwegen Sexsucht. Dann chronisches, zwanghaftes Kaufen natürlich, Impulsivkäufe, auch ein ganz großes Thema. Workaholic zum Beispiel, exzessives Training, aber auch also so Hardcore, ja, Leute, die sich dann so ein bisschen da drüber verlieren in diesem Trainingsbereich und da auch sehr extreme Wege gehen. Auch gefahrenreiche Hobbys gehören dazu natürlich, Racing, Speed Junkies, solche Geschichten. Ja, Nikotin und Marihuana natürlich auch, also Drogen jeglicher Art, auch härteres leider, ja. Als Beispiel, die Raucherquote ist unter ADS-Lern dreimal höher als unter neurotypischen. Also, ja, es geht also viel um Dopamin und Endorphine. Also, das ist ja auch leicht zu verstehen, warum das so anziehend für das ADS-Gehirn ist. Zum Beispiel auch Nikotin, wie auch Koffein, hebt halt die Stimmung. Ne? Das ist halt ein Neurotransmitter. Dopamin wird angeregt und freigesetzt. Also, das ist, es gibt dann wichtige Belohnungs- und Motivationsgefühle. Da werden dann die Endorphine, die sogenannten Endorphine, Glückshormone ausgeschüttelt. Die ähneln übrigens Morphin oder Morphium. In der Zusammensetzung unser Gehirn ist in der Lage, einen sehr, sehr wirksamen Hormoncocktail zu produzieren, der sehr stark ist als Schmerzmittel. Also diese Glücksgefühle, die da freigesetzt werden, die wirken so ein bisschen wie Analgetika-Mittel, also die zur Schmerzbekämpfung eingesetzt werden. Die lindern physischen, aber auch emotionalen Schmerz. Unter dem Aspekt muss man das Ganze mal angucken. Da ist natürlich vieles bei uns bieten wir viel Angriffsfläche für solche Süchte, weil natürlich ist einen großen, schon ein ADHS eben auch die Beeinträchtigung mit großem Leid ist. Also wir haben halt viel emotionalen Schmerz vor allen Dingen aus diesen Jahren mit dem ADHS leben und erleben und auch unserem vielleicht nicht erfolgreichen Leben im Umfeld der normalen Berufe oder der Gesellschaft. Ja, und da bieten natürlich Suchtmittel einen Ausweg, den viele gehen. Ich selber kannte das auch. Ich selber habe lange Jahre geraucht früher. Ich habe aber auch vor allen Dingen Essen als Hauptsuchtmittel hergenommen. Alle Varianten von Essen und also das Zucker natürlich ohne Ende und aber auch alles andere, was lecker war, also ungesund einfach gelebt und kenne also sehr wohl diesen Mechanismus. Koffein war jetzt nicht so meins früher, es ist jetzt heute noch so mein letztes Ding, wo ich einmal am Tag mir so einen Kaffee gönne, aber auch nicht mehr, aber einmal am Tag halt gut. Ich kenne aber die Wirkweise, also das Gefühl, genau. Ja, und Nikotin und Koffein, das ist dann zum Beispiel auch so eine Kombination, ne, aus Erregung und Beruhigung. Ne? Und das ermöglicht es dem Erwachsenen mit dem ADS-Gehirn quasi sowieso ein wachsamer Schlafwandler zu sein. Ne? Also sowohl high von dem Koffein als auch eben wieder ein bisschen beruhigt dann durch das Nikotin. Genau. Alkohol zum Beispiel dämpft einfach nur alle Nervenenden ab. Das ist dann so ein Abstumpfen, ne? Also man fühlt dann aber auf jeden Fall auch keinen Schmerz. Das ist dann auch eine etwas härtere Stufe schon. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Selbststimuli, also das Verhalten, wo wir uns selber stimulieren. Das ist oft weniger offensichtlich, aber genauso wirksam natürlich, selbststimulierendes Verhalten. Also ob man jetzt Spieler ist und eine Spielsucht hat oder Sexsucht oder zwanghaftes Kaufen oder auch Extremsport. Die sind alle Menschen da, sind auf der Suche nach dem gleichen Kick, nämlich von Dopamin und Endorphin. Und ja, ist nicht immer auf den ersten Blick so zerstörerisch wie harte Drogen am Bahnhof, aber es ist letzten Endes die gleiche Liga. ADSler lieben halt Dopamin und Endorphine, da haben wir natürlich so ein Craving nach. Die Suche nach dem Bedürfnis nach Vergessen wird es auch genannt, finde ich auch einen guten Begriff. Ja, so ein, man hat auch so ein nagendes Gefühl des Wissens, sage ich mal, während man es tut, was auch immer es ist, was man macht, also ob das jetzt Essen ist oder Rauchen oder was auch immer, oder wenn man weiß eigentlich irgendwas, also das, was ich hier tue, das ist eigentlich nicht so vorgesehen, so von der Natur. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, also es gibt so ein langes Gefühl des Wissens, aber es ist eine indirekte Befriedigung auch eines der kreativen und spirituellen Bedürfnisse, die wir haben. Ja, also zum Beispiel Kaufsucht. So. Das ist indirekt, weil der getriebene Mensch mit ADS eben keine Ahnung hat, was er eigentlich wirklich will. Und das ist, das ist ein schwieriger Punkt, so, wenn man nicht weiß, was man wirklich will, aber etwas tut, weil man merkt, irgendwie, ich brauche das. Ja. Süchte führen natürlich ganz natürlich, auf natürliche Weise auch zu Selbstverachtung. Ne? Also das ist nichts, was so witzig ist. Also die Sucht ruft und ich renne. Also das ist, ja, das ist nicht positiv. Und alle Menschen mit Süchten und auch mit ADHS müssen sich immer darüber im Klaren sein, dass es nur ein bisschen Glück ist, was uns von den wirklich schwer Drogenabhängigen unterscheidet. Oder ja, dass es nur ein ganz kleiner, schmaler Glücksweg des Lebens war, dass wir nicht auch da gelandet sind bei den ganz schweren Drogen. Im Prinzip ist es der gleiche Mechanismus. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also bei vielen Süchten kann man sich auch wunderbar selbst belügen. Ja, der Dr. Gabo Mathieu hatte das Beispiel gegeben, dass er zum Beispiel, der war so kaufsüchtig nach Musik und Büchern. So, da kann man ja dann ganz wunderbar sagen, ja, das ist eine Leidenschaft. Ne? Ich habe halt eine Leidenschaft für Musik und Dings. Aber das ist, damit hat er das eigentlich nur getan, weil in Wirklichkeit ging es ihm überhaupt nicht um die Musik, die er gesammelt hat, also die Platten oder CDs, sondern es ging um den Kick, irgendwie auf der Jagd zu sein, auf der Jagd nach dem Nächsten und das zu haben, zu müssen. Und dann, sobald das errungen ist, ist es auch schon wertlos. Dann wird es ins Regal gestellt und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Also das ist wie einer, der Spielsucht hat. Ne? Also der liebt nicht, das zu gewinnen, sondern der braucht den Kick des Spielens. Es geht gar nicht ums Gewinnen oder um die Musik oder ums Sammeln oder so oder eine Leidenschaft. Oder so. Also man kann sich da super selber wirklich ein bisschen betupsen oder nicht nur ein bisschen, man kann sich da super selbst belügen. Und er schreibt auch, dass er dann für seine Familie gar nicht präsent war. Ne? Der war dann so teilweise fixiert auf seinen Kaufsucht und da irgendwo hinzukommen und jetzt irgendwas ganz Wichtiges zu kriegen, dass er dann gar keine Präsenz hatte in seiner Familie und gar nicht da war. Also das kann auch wirklich zerstörerisch natürlich dann auch werden. Das kann ja auch finanziell ein Problem sein. Er sagt, für ihn selber als Arzt war es nicht so ein Problem. Er konnte sich das gut leisten, aber hat natürlich horrende Summen ausgegeben dafür. Aber gut, sagt man halt Leidenschaft, ja, und der sammelt halt Jazzplatten oder so, ja, ist okay. Aber ja, es ging eigentlich in Wirklichkeit gar nicht darum. Es war wirklich eine Sucht. Ja, wenn man mit der Sucht beschäftigt ist, kann man auch unfassbar fokussiert sein. Ne? Das fühlt sich ja auch gut an. Also da können wir dann unseren Fokus auch total drauf legen, ist ja sehr hoch intrinsisch motiviert. Und man ist vielleicht sonst im Leben ein bisschen unkonzentriert, aber bei seiner Suchtbefriedigung, da ist man immer da. Also weiß man immer, okay, da muss ich jetzt hin, ich muss das holen und ich weiß, ich muss das um 4 abholen oder so, dann da kommt keiner zu spät. Ne? Also so ein Süchtiger, ja, das ist immer eben dieser Nervenkitzel, der dann über da läuft. Ne? Und ja, über die Frontallappen wird das dann eben mit Dopamin und Endorphin auch irgendwie groß befüllt und dann, ja. Und durch eine Sucht fühlt sich der Abhängige merkwürdigerweise stärker mit dem Leben verbunden. Das ist auch so ein Satz, wo ich gedacht habe, ja, stimmt. Da muss man auch mal drüber nachdenken. In biochemischer Hinsicht ist also jede Substanz und jedes Verhalten, die Sucht erzeugt, eine Selbstmedikation, muss man einfach so sagen. Es ist eine selbstverordnete Schmerzlinderung, wenn man das so psychologisch auseinandernimmt und biochemisch. Aber darüber hinaus behandelt eben so ein ADS-Erwachsener dann eben noch einen Zustand, von dem er nicht mal weiß, dass er ihn hat. Das ist ganz interessant, egal ob Verhalten oder Substanzen. Eine positive Behandlung von ADS kann erst dann Fortschritte machen, wenn man die Sucht akzeptiert und Schritte unternimmt, um sie zu beenden. Ganz, ganz wichtig, egal was es ist, es muss gehen. Es ist nicht möglich, Gefühle in den Schlaf zu wiegen und dabei zu hoffen, trotzdem wach zu sein. Also, mit anderen Worten, wenn die Sucht eben die Oberhand hat, schlummert eben das wahre Selbst. Und ja, sich so eine Sucht offen einzugestehen, bedeutet auch wieder der Eigentum seines Schmerzens zu werden, also der Eigentümer des Schmerzes zu werden. Und bis das geschieht, ist der Schmerz Eigentümer des Süchtigen und die Sucht herrscht quasi über uns. Das ist die wichtige Aussage, warum man nicht sagen kann, ja komm, nun lass ihn doch weiter da seine Süchten nachgehen, solange es ihm gut tut und so hin und her. Aber wir müssen uns damit eben auseinandersetzen, warum wir das machen und warum wir diese Sucht haben. Und das ist eben starker Tobak, das ist eben eine Beruhigung unseres Nervensystems. Und das kommt eben aus einer Zeit, wo wir eben das ja nicht entschieden haben, dass wir das haben wollen. Deswegen, wenn man das, da muss man eben sehr genau hingucken. Wenn Menschen verantwortungsvoll sind die Augen vor der Wahrheit nicht verschließen, dann wissen die, sind sie sich eben bewusst, was sie fühlen. Und sie wissen auch, was ihnen los war und dazu geführt hat, dass irgendwelche Gefühle, also solche Gefühle entstehen. Also das ist so eine dreigliedrige Kette, kann man sagen. Ne? In der Mitte ist das Bewusstsein. Das heißt, oben ist halt das Bewusstsein erstmal für das Ereignis, was mache ich hier? Dann ist das Bewusstsein für die Interpretation dieses Ereignisses, also warum mache ich das? Und dann eben auch das Bewusstsein für die emotionale Reaktion. So. Und wenn diese Kette unterbrochen ist, weil der Eigentum an dem Gefühl verloren ist, dann ist die Kette halt nicht in Ordnung. Und dann wissen wir gar nicht, warum wir das tun. So. Und wenn die Aufgabe des Eigentums erfüllt wird, ist die Kette in Ordnung. Und wir müssen also immer uns quasi in diesem Eigentum des Gefühls sein. Und das sind wir nicht, wenn wir, wie eben beschrieben, von der Sucht da geführt werden. Um Gefühle und Schmerzen zu fühlen, müssen natürlich unablässige Bemühungen des Gehirns auf Trab zu halten unterbrochen werden. Das ist so dieses, also Workaholic, dieses Scrolling am Handy oder mit dem Laptop, Fernsehen gucken, Internet, Shopping und. Da ist keine Luft, da brauchen wir einen Spalt für die Gefühle. Also da ist ein permanentes sich auf Trab halten und weiter, nicht stehen bleiben, nicht hingucken, was fühle ich. Das ist die Idee dahinter. Neurologisch, es gibt hier so eine schöne Aussage von Dr. Alan Shore, das ist auch ein Neurologe, der ganz wichtig sagt, also die Biochemie des Gehirns, die scheint aus dem Gleichgewicht durch die frühen emotionalen Beeinträchtigungen der Entwicklung. Und bei ADHS scheint da eben Dopamin zu fehlen, also scheint, das ist alles auch noch nicht bewiesen. Aber das ist halt so der Mechanismus, der logisch ist. Und zwar sagt der Dr. Alan Shore, also dass durch soziale Isolation und frühen Verlust empathischer Fürsorge, das ist ja so dieses Hauptding, das führt zu einer permanenten Verringerung der Opioidrezeptoren im Gehirn. Und zwar genau in dieser Phase in den ersten 1 bis 2 Jahren der Kindheit, wenn das eigentlich gebildet wird. Wenn da die fehlerhafte Neurochemie ist, dann bildet sich quasi diese fehlerhafte Chemie der Sucht, ja. Ähnlich wie beim ADHS. Und das heißt, da ist eine große Verbindung eben von sozialer Isolation und diesem Verlust empathischer Fürsorge, worüber wir in den ersten Teilen schon gesprochen haben bei dem Einlassen. Das ist eben genau das, was hier dann auch zu diesem Verlust dieser Opiatrezeptoren führt. Das heißt, da gibt es dann zu wenige und dementsprechend ist dann immer so ein Craving. Auf der anderen Seite entsteht dann so eine Sucht danach. Ja, das ist so eine innere Leere, darum geht es hier viel. Also die Emotionen, denen der Verhaltensabhängige zu entkommen versucht, wurden eben in diesen Schaltkreisen des impliziten Gedächtnisses zur gleichen Zeit verankert, wie die Dopaminkreise gehemmt wurden, ne? Die er jetzt quasi mit der Sucht nach Nervenkitzel oder was auch immer stimulieren versucht. Ne? Also mit der Sucht auch nach Nervenkitzel wieder zu stimulieren versucht. So. Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber das ist das, was da passiert. Also wir versuchen da den Emotionen zu entkommen, ja, durch eben diese Stimulation. Und je mehr dann diese Menschen versuchen oder sich bemühen, ihre mit Mängeln behaftete Biochemie quasi durch ihre jeweiligen Süchte zu kompensieren, desto mehr sorgen sie dafür, dass ihre emotionale Leere eigentlich fortbesteht. Ne? Sie also nur durch das Eigentum an ihrem Problem, nur dadurch und die Anerkennung der Ursachen in der Vergangenheit und Gegenwart nach und nach gefüllt werden kann. Also nochmal, wenn wir uns diesen Süchten hingeben, dann versuchen wir halt, ja, dann sorgen wir gleichzeitig dafür, dass diese emotionale Leere, die wir haben, die in ganz früher Kindheit entstanden ist, fortbesteht. Das heißt, solange wir süchtig bleiben, bleibt alles beim Alten. Wir werden uns nie besser fühlen, nur in dem Moment der Sucht natürlich, die aber ja Auswirkungen hat, ne? Sowohl also Rauchen als auch zu viel Kaffee oder natürlich zu viel Essen, starkes Übergewicht, Adipositas, dann Diabetes, die ganzen schlimmen Krankheiten, die folgen. Also die problematischen Folgen kommen ja irgendwann. Das kann man erstmal schön 20, 30 Jahre machen und dann geht das eben los. Ne? Genau. Ganz wichtig dann eben wirklich die Ursachen anzuerkennen. Da sind wir wieder bei dem Verstehen und dann Akzeptanz, die eben in der Vergangenheit dazu geführt haben. Ja, und das dann nach und nach füllen sozusagen. Ne? Und die Weigerung, und das ist eben, wenn wir uns weigern, dahin zu gucken, das anzunehmen und da das zu verstehen, dann gibt es eben auch keine Heilung. Keine Heilung dieser Leere, dieser inneren Leere, die wir versuchen, da mit den Stoffen oder mit den Substanzen oder dem Verhalten dann eben zu füllen. Ja, jetzt geht es eben um Hilfe. Es gibt halt sehr viele Hilfsmöglichkeiten für Abhängige, die geheilt werden wollen. Leider ist der Fokus allzu oft auf der Sucht, also weniger auf den Ursachen. Das merken wir auch in der Suchttherapie. Wenn man hinguckt, ja, geht es sehr viel um die Sucht als solches und weniger um die Ursache. Das ist aber interessant. Dr. Hallowell, der auch in der Klinik lange arbeitet, seit 20 Jahren, der sagt eben, oft sind wir so sehr mit dem Problem, dass der Konsum schafft, beschäftigt, dass wir die Frage, was die Droge für den Konsumenten bezwecken soll, allzu oft außer Sicht lassen. So, und Dr. Gabor Maté sagt, die Aufmerksamkeitsdefizit nicht erfolgreich behandelt werden kann, während die Sucht noch die Oberhand hat, kann auch die Sucht nicht angemessene Aufmerksamkeit geschenkt werden, wenn ADHS ignoriert wird und die gemeinsamen Ursprünge beider nicht erforscht werden. Also das ist so ein Wechselwirken, ne? Wir müssen da beides eben angucken. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal als Oberthema Sucht hier erstmal genug. Das soll einfach nur sensibilisieren für das Thema, bei sich selber hinzugucken. Was habe ich für Süchte? Habe ich Süchte oder habe ich sie nicht? Wenn, welche habe ich? Und sich dann auch klar zu machen, du, das hat den gleichen Ursprung, interessanterweise, wie eben ADHS. Ist nicht so, dass man automatisch ADHS hat und kriegt dann automatisch die Sucht, aber es hat den gleichen Ursprung. Und das ist auch frühkindlich in den ersten 2 Jahren angelegt. Und ja, Dr. Gabor Maté beschreibt da auch interessante, seine eigenen Forschung und seine eigenen Untersuchungen zu dem Thema. Und er hat auch in einem Podcast mal berichtet, das fand ich sehr interessant, hat er darüber erzählt, wie er mit jemandem spricht, der Heroin nimmt, und hat gesagt, du, was suchst du, was oder was gibt dir Heroin? Und dann hat der gesagt, und das war sehr, ist sehr interessant, weil das eben auf diese frühkindliche Geschichte zurückgeht, und sagt eben, ja, das fühlt sich halt an wie eine warme Decke, eine warme Liebe, wie Liebe, die wie eine warme Decke um mich gelegt wird. So, das heißt, er sucht eigentlich die Liebe, die er nicht bekommen hat, und das Heroin gibt sie ihm halt. Gibt halt dieses Gefühl dieser wärmenden Geborgenheit, diese liebevollen Decke, die ihn umhüllt, und ja, in dem, und das wird dann natürlich so ein schlimmer, zerstörerischer Komplex, in dem er das immer wieder will natürlich, wenn er dann wieder das wieder weggeht und die Leere wieder unmenschlich groß wird und du dann da wieder draußen sitzt am Bahnhof oder was auch immer. Oder in deinem Shithole, wo du leben musst. Ja, und dann willst du natürlich wieder dieses Gefühl. Du kannst dann gar nicht mehr raus, wenn du auch so mit so schlimmen Drogen dann so stark abhängig machen zu tun hast, dann bist du quasi gefangen, ja, in diesem Kreislauf, und dann willst du eigentlich ja nur noch da rein. So, und da sind wir dann, wenn wir ADHS haben und diese anderen Süchte haben, egal welche ich jetzt auch aufgezählt habe, natürlich noch auf der glücklichen Seite, dass wir sagen können, okay, das ist auch nicht lustig, was ich hier habe, aber es ist etwas, ja, was mich durch Glück nochmal zumindest mir diesen Spielraum lässt, zu sagen, okay, ich gehe da raus, ich gucke mir das an und ich versuche das jetzt Schritt für Schritt besser zu machen und gucke da mal hin und verstehe das. Da sind ja dann bei anderen Substanzen leider nicht mehr die Möglichkeiten oft so gut. Da brauchst du dann echt krasse Hilfe, und das schaffen ja auch leider nicht alle. So, da sterben ja viele. Ja, gut. Aber das ist halt ein Thema bei uns Menschen mit ADHS. Übrigens auch sehr interessant, diese Verhaltensgeschichten sind sehr oft Workaholic zu sein oder eben auch dann natürlich diese ganzen Extremsportsachen, also dieses ist wohl sehr, sehr oft, ja, und natürlich, klar, Nikotin, Koffein und Zucker, natürlich auch dann die Riesenbaustellen. Ja, gut, das sollte uns als Ausflug erstmal dahingehend reichen. Es wird da bestimmt noch weitere Podcast-Folgen zu geben, dann eben mit konkreten Beispielen und auch, ja, was zu tun oder wie man da besser mit umgeht. Aber das als Übersicht erstmal vor dem großen Fazit, was ich dann nächstes Mal irgendwie machen werde. Erstmal lassen wir das so erstmal so gut sein. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Bleib gesund vor allen Dingen und munter, und alles wird gut. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de, und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst, und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.